Ich möchte uns den Bibeltext lesen aus Johannes 10, die ersten 10 Verse. Ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Schafstall hineingeht, sondern auf einem anderen Weg eindringt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der Hirte geht durch die Tür zu den Schafen. Ihm macht der Wächter auf und auf seine Stimme hören die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie hinaus. Wenn er dann alle Schafe, die ihm gehören, hinausgelassen hat, geht er vor ihnen her und sie folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden werden sie nicht folgen. Sie laufen vor ihm davon, weil sie seine Stimme nicht kennen. Die Zuhörer Jesu verstanden nicht, was er ihnen mit diesem Vergleich sagen wollte. Deshalb fuhr Jesus fort: Ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Soweit der heutige Text. Sehr bekannte Stelle. Ich denke, viele von euch haben das schon öfter gelesen, könnten die Geschichte wahrscheinlich alleine schon erzählen. Es war mal jemand auf einer Reise in Indien und er hat dort in Indien das Hauptquartier der Theosophischen Gesellschaft aufgesucht. Ich weiß nicht, wer von euch das kennt. Theosophische Gesellschaft ist ein Vorläufer der Anthroposophen. Ja. In einer Halle von denen gab es dann Bilder von den 4 großen Religionsstiftern. Da war Buddha, da war Mohammed, da war Zarathustra, falls du den nicht kennst, ne, der hat auch eine Religion im Iran gestiftet. Und dem Herrn Jesus. Und der Inder, der diesen Reisenden geführt hat, der hat ihn beim Anblick dieser Bilder gefragt: Sehen Sie den großen Unterschied? 3 von diesen 4 Religionsstiftern waren so dargestellt in der Pose des tiefen Nachdenkens. Das Bild des Herrn zeigt ihn als den guten Hirten, der sich über ein Gestrüpp beugt, um ein Schaf zu befreien, das sich verfangen hat. Und dieser Inder sagte zu dem Besucher: Sehen Sie, das ist der Einzige, der nicht mit sich selbst beschäftigt ist und nicht an sich denkt. Das ist der Unterschied, der große Unterschied zu unserem Herrn. Das illustriert das eigentlich unheimlich gut. Wie gesagt, eine sehr bekannte Stelle, die aber vielleicht gar nicht einmal so einfach zu verstehen ist. Jesus sagt selber in Vers 6, dass es sich hier um eine Bildrede handelt. Das muss man bedenken bei dem Ganzen. Ja, das, was er hier schildert, ist eine bildhafte Veranschaulichung. Und deshalb kann er sich zum Beispiel auch einmal als Tür bezeichnen. Im Vers 7 und im Abschnitt, den wir nächsten Sonntag haben werden, ist er dann der Hirte. Könnte man sagen, na warte nu. Ist er Hirte oder ist er Tür? Aber bitte nicht vergessen, es ist ja eine bildhafte Darstellung. Er will damit etwas ausdrücken. Unser Kapitel 10 setzt etwas fort, was wir in den vorigen Kapiteln schon gesehen haben. Nämlich den Kampf mit den Führern des jüdischen Volkes. Es geht immer noch um die Person Jesu. Es geht um seine Sendung, wer er ist. Es geht um seine Vollmacht, die er vom Vater hat. Damals war das so mit den Schafen, dass verschiedene Besitzer, ja, die auch die Hirten sind, wie wir dann später im Vers 12 sehen, aber das ist heute nicht das Thema. Schafe verschiedener Besitzer hat man in Höfen zusammengefasst. In der Neuen Genfer heißt das Schafstall und dann ist die Anmerkung am Rande ein ummauerter Hof, in dem die Schafe die Nacht verbringen. Also wenn wir Schafstall hören, denken wir vielleicht an irgendwas aus Holz, was da gezimmert wurde, das war nicht so. Ja, sondern es war ein Hof, der Mauern hatte, ein Platz unter freiem Himmel. Und in diesen Raum, in diesen Hofraum führte ein Tor. Und dieses Tor wurde besonders nachts von einem Türhüter oder Torwächter oder wie immer man das auch bezeichnen mag, beaufsichtigt. Und aus dem Hof heraus wurden die Schafe dann vom Besitzer herausgeführt. Wer also nicht durch das Tor und am Torhüter vorbei in den Hof geht, sondern über die Mauer steigt und über die Mauer klettert, das ist ein Mann mit bösen Absichten. Das ist jemand, der was anrichten will, der was stehlen will. Aber wer durch die Tür hineinkommt, der ist bekannt. Aber wie gesagt, innerhalb dieses Hofes hatten die Schafe nicht all denselben Besitzer. Sondern da haben mehrere Besitzer sozusagen ihre Schafe für die Nacht untergebracht, damit sie dort in Sicherheit sind. Und deswegen muss der Besitzer, der eben oft auch der Hirte ist, da hineingehen und die Schafe rufen. Und es ist so nett und so detailreich, wie das hier geschildert wird. Er ruft nicht einfach, hallo, hier bin ich, ja, sondern er ruft die Namen. Ja. Er ruft die Namen der Schafe. Und die erkennen das. Ja. Sie hören nicht nur ihren Namen, sie kennen die Stimme. Und gehen dann mit ihm hinaus. Und Vers 5 ist auch wahr, da heißt es, einem Fremden würden sie nicht folgen. Und auch wenn der ihren Namen wüsste und ihn rufen würde, sie würden ihm nicht folgen. Sie kennen seine Stimme nicht. Und ich habe schon den Vers 6 erwähnt, wo Jesus sagt, dass er hier in einem Bild redet. Wir sehen dort aber auch in Vers 6, dass diese Bildrede nicht verstanden wurde. Die Zuhörer verstanden nicht, was er ihnen damit sagen wollte. Warum? Das ist ja die interessante Frage. Warum haben sie das nicht verstanden? Nun, auch das Phänomen haben wir jetzt schon öfter gesehen im Johannesevangelium. Jesus erklärt etwas, ist ja nicht immer in Bildrede, auch in anderen Worten, und es wird oft nicht verstanden. Und dass es nicht verstanden wird, hat nichts damit zu tun, dass die intellektuell minder bemittelt waren. Ja, das waren sie wahrscheinlich nicht. Sondern es fehlte eine Voraussetzung. Es fehlte die innere Voraussetzung dafür, sich etwas sagen zu lassen. Etwas, was, wie man heute auf Neudeutsch sagt, out of the box ist. Ja? Was den Rahmen sprengt. Was nicht in den gewohnten Bahnen und nicht in den erwarteten Linien geht. Dafür waren sie nicht bereit. Und hier sehen wir auch, sie konnten das nicht nehmen, was Jesus ihnen sagen wollte. Er spricht ja hier in sehr eindringlichen Worten von anderen Leuten als ihm selber, die keine guten Absichten haben. Er spricht vom Dieb, er spricht vom Räuber. Schon die Propheten des Alten Testaments hatten vor den falschen Hirten gewarnt, vor den treulosen Hirten gewarnt. Es gibt etliche Stellen in den Propheten, die genau das aussagen. Zum Beispiel Jeremia 12, Vers 10. Ich hoffe, dass wir es gleich auf dem Schirm haben. Ja. Viele Hirten haben meinen Weinberg verdorben, mein Feldstück zertreten. Sie haben mein kostbares Feldstück zur Wüsteneinöde gemacht. Das sagt der Prophet Jeremia. Und in Hesekiel 34 wird es noch eindrücklicher. Menschensohn, weissage über die Hirten Israels. Weissage und sprich zu ihnen, den Hirten. So spricht der Herr, Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch, das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt und das Kranke nicht geheilt und das Gebrochene nicht verbunden und das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. So zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe. Auf allen Bergen und auf jedem hohen Hügel und über das ganze Land hin sind meine Schafe zerstreut worden. Und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Ja. Diese Hirten, denen diese Worte gelten, das waren ja genau die Führer des Volkes. Das waren die Pharisäer und Schriftgelehrten. Denen gelten diese Worte. Und darauf spielt Jesus an, wenn er hier von diesen Leuten redet, die vor ihm gekommen waren und die nicht das Wohl der Herde gesucht haben. Jesus sagt eben in diesem Bild, ihr, die Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr seid die Diebe. Ihr seid die Räuber und ihr seid über die Mauer geklettert und nicht durchs Tor gekommen. Es ging euch nicht um die Schafe, es ging euch um euch selber. Die, die vor mir gekommen sind, das war nicht Johannes der Täufer oder die Propheten, sondern eben die, die sich selbst zu Leitern des Volkes aufgeschwungen haben. Und sie haben es abgelehnt, über die Tür zu den Schafen zu kommen. Denn Jesus ist die Tür. Und genau Jesus wollten sie nicht. Sie wollten selber auf ihrem Weg zu den Schafen. Und da sagt ihnen Jesus, das macht nur jemand, der nichts Gutes im Schilde führt. Vielleicht verstehen wir jetzt ein bisschen besser, warum sie das nicht verstanden haben. Ja, vielleicht auch nicht verstehen wollten. Manchmal weiß man ja nicht, ob man etwas nicht verstehen will oder nicht verstehen kann. Aber es war auf jeden Fall so. Jesus spricht in Vers 7 und 9 von sich selbst als Tür zu den und für die Schafe. Was soll damit ausgesagt werden? Wir haben ja hier eines von den sieben Ich-Bin-Worten Jesu. Das allererste Mal haben wir Johannes 6, Vers 35 so ein Ich-Bin-Wort gehabt. Weiß jemand zufällig noch, was da steht? Johannes 6, 35? Genau. Ich bin das Brot des Lebens. Genau. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Ja, dann hatten wir Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, dann haben wir hier Kapitel 10. 7 und 9 lasse ich jetzt, weil das haben wir jetzt in unserem heutigen Text. 12, ja. Nanu, 12. Sorry, war mein Fehler. Habe ich falsch angegeben. Die sind nicht schuld, ich bin schuld. Ja, es ist Vers 11, genau. Ich bin der gute Hirte. Ja, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Dann haben wir 11,25. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. 14,6. Ich bin der Weg, antwortet Jesus. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Und Kapitel 15. Ich bin der wahre Weinstock. Ja. Und mein Vater ist der Weinbauer. Also alle sieben Ich-Bin-Worte finden wir bei Johannes. Ja. Und wir haben schon mal darüber gesprochen in einer früheren Predigt, dass das, dieses Ich-Bin, damit zeigt er, ich bin eins mit dem Vater. Weil als Mose die Begegnung mit Gott am brennenden Busch hatte, war das ja die Offenbarung seines Namens. Ich bin. Ich bin der Ich bin. Damit sagt Jesus, ich bin er. Ja? Ich bin ident mit dem lebendigen Gott, der Israel aus Ägypten geführt hat. Anders ausgedrückt sagt er, ich bin der einzige rechtmäßige Zugang in den Hof zu den Schafen. Und damit sagt er auch ganz klar, spricht er über seine Exklusivität. Es gibt keine andere Tür. Es gibt keine andere Möglichkeit. Und ich glaube, gerade in unserer heutigen Zeit müssen wir das immer wieder festhalten. Ja? Es gibt nicht mehrere Wege. Es gibt nur einen Weg. Und es gibt nur eine Tür. Und wer an Jesus vorbei zu den Schafen will, der kann, ich wiederhole mich, nur Ungutes im Sinn haben. Und auf der anderen Seite sagt Jesus, wer durch mich eintritt in den Hof, wird gerettet werden. Nur durch Jesus kannst du zu den Geretteten gehören, zur Gemeinde des Herrn. Es gibt keinen anderen Weg. Und da hilft dir nicht deine Familie, auch wenn du schon in x-ter Generation vielleicht christlich bist, da hilft dir nicht irgendeine Tradition, weder von Familie, von Volksgruppe noch von Kirche. Das hilft dir alles nicht. Sondern entscheidend ist, ob du Jesus als den siehst, der er ist. Und in eine persönliche Beziehung mit ihm trittst. Es gibt viele Wege zum Tor. Aber nur ein Tor. Und das gilt übrigens nicht nur für die Errettung, sondern auch danach. Wir lesen im zweiten Teil von Vers 9. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Wir erinnern uns, der Hof ist nicht der Weideplatz. Der Hof ist nur der Schutzraum. Der Schutzraum für die Nacht. Aber um Weide, sprich Nahrung zu finden, musst du durch das Tor hinaus. Und musst wieder durch das Tor. Ja. Es geht rein und raus nur durch dieses eine Tor. Und nur durch die Tür oder Tor namens Jesus findest du die Weide. Die Nahrung, die du für dein geistliches Leben brauchst. Und ich glaube, wir müssen es immer wieder hören und verinnerlichen. Das gesamte geistliche Leben dreht sich von vorne bis hinten immer um Jesus. Alles andere ist schmückendes Beiwerk. Das kann durch nichts ersetzt werden. Du musst dich an ihm und durch ihn geistlich ernähren. möchte es noch einmal ein bisschen zuspitzen. Ja. Auch die Gemeinde, so wichtig die Gemeinde ist, und ich bin der Letzte, der das anders sehen und sagen würde, aber die Gemeinde kann das nicht für dich tun. Du musst dich selber von Jesus nähren. Die Gemeinde kann dir hoffentlich dabei helfen, aber sie kann es nicht für dich erledigen. Ja, und in gewisser Weise gipfelt unser Text eigentlich mit dem letzten Satz. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Im Unterschied zu den Dieben ist Jesus nicht gekommen, um etwas an sich zu raffen, sondern vielmehr etwas zu geben, etwas zu schenken, nämlich Leben. Leben im umfassenden Sinne. Ja, hier steht ja nicht dieses Wort für das physische Leben, sondern das andere Wort, was eben das Leben aus Gott sehr wohl im Zentrum meint. Noch einmal, Jesus will nichts für sich selbst. Er sucht die Ehre des Vaters und das Wohl der ihm Anvertrauten, der Schafe. Und vor Jesus braucht sich deswegen auch niemand zu fürchten, als ob er ihm etwas wegnehmen wollte. Jesus will Leben geben. Wirkliches, echtes, wahres Leben. Und das nicht im Sparmodus, sondern im Modus des großzügigen Schenkens. Heutzutage gibt es einen riesigen Hunger nach Leben. Viele, vor allem junge Menschen, haben das Gefühl, das Leben zerrinnt ihnen zwischen den Fingern. Sie würden da so gerne was Substanzielles festhalten. Und weil das so ist, geben sich viele mit oberflächlichen Dingen zufrieden. Und dabei gibt es von Jesus her das Angebot, nicht nur ein bisschen was vom Leben zu haben, ein bisschen sich was herausschneiden vom Lebenskuchen, sondern das ganze erfüllte Leben zu haben. Jesus kann die große Sehnsucht des Menschen nach einer völlig bedingungslosen Liebe stillen. Das, was sich jeder wünscht und in dieser Welt niemand bekommt. Selbst der geliebteste Mensch, den du kennst in deinem Leben, kann dir diese Liebe nicht geben. Diese Liebe kann dir nur Jesus geben. Wenn ich Jesus kennengelernt habe, weiß ich auch, ich bin nicht zufällig da. Ich bin kein Unglücksfall, weil meine Eltern nicht aufgepasst haben. Sondern Gott hat mich gewollt. Ich bin deswegen da, weil Gott wollte, dass ich lebe. Und dass ich in dieser Familie lebe, dass ich an diesem Platz dieser Erde lebe und so weiter und so fort. Und ich kann auch wissen, er hat was vor. Er hat was vor mit meinem Leben. Und wenn ich einmal sterbe, werde ich bei Jesus sein. Und den ganzen Müll und die ganze Schuld meines Lebens darf ich bei Jesus abladen und ihm abgeben. Und ich muss das nicht mehr mit mir herumtragen. Ist das nicht wunderbar? Es kann nichts mehr geben, wenn du Christ bist, was sich irgendwann sozusagen aus der Vergangenheit aufmacht, dich rechts überholt, sich vor dir aufbaut und sagt, Edge, ich bin noch da. Nein, ist weg. Ist weg. Getilgt. Entsorgt. Und das ist nicht wie beim Atommüll, wo das so lange dauert, bis man was verarbeitet hat. Das geht ganz schnell. Und darum möchtest du nicht einmal zu Jesus gehen und ihn fragen, was er eigentlich unter Leben versteht. Als jetzt meine Mutter gestorben ist vor kurzem, ich hoffe, ich bringe das jetzt alles raus, habe ich daran denken müssen, dass sie in vielerlei Hinsicht ein hartes Leben gehabt hat. Ein schweres Leben gehabt hat. Sie hat früh den Vater verloren, sie war erst 6 Jahre alt. Sie konnte keine weiterführende Schule besuchen, was sie gerne gemacht hätte, weil ihre alleinerziehende Mutter gesagt hat, ich brauche dich. Sie hat 20 Jahre voller Armut gelebt. In sehr beengten und sehr einfachen Wohnverhältnissen. Noch ich als Kind, wir hatten kein Badezimmer. Ja, wir hatten kein normales WC. Ja, und das war früher alles noch schlimmer, also schlimmer in Anführungszeichen. Ja. Ich weiß, da wo ich geboren wurde, das war glaube ich eine Zwei-Zimmer-Wohnung, da haben meine Eltern mit meinem Bruder gewohnt und dann war noch die Oma da und da war noch der Bruder meiner Mutter da. Das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen. In solchen Verhältnissen. Ja. Und dann kam ich und dann war alles verloren und sind wir wieder zurück. Ja, und könnt noch viel mehr sagen. Aber ihr Leben war in gewisser Weise menschlich gesehen, war das ein einziger Kampf. Und das Leben, das Jesus schenkt, ich will das jetzt nicht schön färben. Das Leben, das Jesus schenkt, kann auch hart sein. Und doch liegt ein Glanz auf diesem Leben. Es ist ein Leben mit Sinn. Es ist ein Leben, wo du wissen kannst, ich bin nie allein. Und ich werde nie allein sein. Und vor allem ist ein Leben mit einer sicheren Hoffnung auf ein Leben in einer unvorstellbaren Schönheit. Und ich hoffe, dass meine Mutter dieses Leben noch ergriffen hat. Ich weiß es nicht. Aber ich hoffe für dich, dass du das schon gemacht hast. Und wenn du es noch nicht gemacht hast, dass du es noch tust. Ich komme zum Schluss. Es gab und gibt Eindringlinge in den Schafstall. Auch in die Gemeinde. Jesus ist die Tür. Und nur durch ihn kommt man zu den Schafen. Und Jesus gibt Leben, das die Bezeichnung verdient. Ein Leben in Fülle und im Überfluss. Amen.